der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
und mit Matthias Lohmann.
Wir starten eine neue Serie. Es geht heute und in den nächsten Wochen um Gemeinschaft. Das ist ja ein ganz schillernder Begriff, für viele mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Manche sind auch enttäuscht, weil sie so wenig echte und tiefe Gemeinschaft erleben. Und manchmal geht das sogar Christen in der Gemeinde so. Was ganz klar ist: Gemeinschaft gehört zum Christsein einfach dazu. Christsein kannst du nicht allein auf der einsamen Insel, zumindest nicht auf Dauer. Die Bibel macht es ganz deutlich: Der richtige Ort für uns als Christen ist die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Jesus Christus hat über diese Gemeinschaft manches gesagt. Ganz besonders eindrücklich finde ich das Wort aus Johannes 13, Vers 35, wo Jesus sagt: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber wie sieht diese Liebe eigentlich genau aus? Und wie fördern wir eine Gemeinschaft, die Gott wirklich ehrt? Darüber wollen wir uns in den nächsten Wochen intensiver Gedanken machen. Dieser Podcast ist Teil einer Hauskreisserie, die wir hier in der Gemeinde durchführen. Und Grundlage für die Serie ist das Buch Anziehende Gemeinschaft von Jamie Dunlop und Mark Dever. Das ist gerade ganz frisch auf Deutsch im 3L Verlag erschienen. Wir haben den Titel einfach übernommen, aber wir werden hier im Podcast nicht einfach die Kapitelinhalte referieren. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall auch, das Buch selber zu lesen. Gleichzeitig haben wir gedacht, es ist sicher gut, ein paar Grundgedanken auch hier nochmal zu besprechen und zu vertiefen und auch ein paar kritische Fragen aufzugreifen. Wie gut uns das gelingt, das dürft ihr als Hörer beantworten. Ihr könnt uns gern Feedback geben und auch Fragen schicken. Am einfachsten geht das per Mail an pastoren-podcast@fegmm.de. Matthias, vielleicht eine persönliche Frage zum Start. Kannst du dich noch daran erinnern, wann und wo du das erste Mal erlebt hast, wie schön christliche Gemeinschaft sein kann?
Das allererste Mal, so ansatzweise, habe ich das nicht mal in einer Gemeinde, sondern in einer Familie erlebt. In der Familie, durch die ich zum Glauben kommen durfte, da merkte ich, da ist ein Miteinander, da ist ja ein Geist in diesem Haus, das hat mich gleich angesprochen. Und dann das erste Mal richtig in der Gemeinde erlebt, habe ich das tatsächlich in der Capital Baptist Church. Das war die erste Gemeinde, in der ich Mitglied geworden bin. Ich bin ja in der evangelischen Landeskirche groß geworden, eigentlich nie wirklich Teil einer Gemeinde gewesen. Und bin dann im Kontext einer Pfingstgemeinde durch diese Familie zum Glauben gekommen. Aber wirklich, Capital Baptist Church war so die erste Gemeinde, in die ich richtig gegangen bin. Und da habe ich eigentlich von Anfang an erlebt, dass da eine Liebe unter den Geschwistern war, auch generationenübergreifend von Anfang an. Es war eine Gemeinde, die gerade so im Übergang war von einer eigentlich sehr alten, kleinen Gemeinde zu einer dann nun neu belebten, durch viele junge Leute neu belebten Gemeinde. Und das Miteinander in der Gemeinde war von Anfang an wirklich besonders. Da wie die jungen Leute, die jetzt in diese ältere Gemeinde hineinkamen, die Alten geliebt haben, wie die Alten sich gefreut haben über die Jungen. Da war ganz viel Leben, da war ganz viel herzliche Gemeinschaft. Und ja, das durfte ich dann über 10 Jahre mit Unterbrechungen erleben und muss sagen, das hat auch so mein Bild von Gemeinde und Gemeinschaft sehr geprägt und ich bin extrem dankbar dafür, weil das war einfach eine wunderbare Zeit, auch eine ganz tolle Erfahrung und viel davon, glaube ich, dürfen wir auch hier in unserer Gemeinde inzwischen erleben. Aber das waren so die Anfänge für mich, zu erleben, wie schön das ist.
Ja, für mich war das ein bisschen anders, weil ich eben christlich schon groß geworden bin, christliches Elternhaus, viel in Gemeinden schon gewesen und deshalb war vieles auch für mich, glaube ich, ziemlich selbstverständlich. Und für mich hat sich nochmal so der Blick geweitet oder ich habe das nochmal ganz anders erlebt, als ich in andere Länder auch gegangen bin, auch im Studium dann Auslandssemester gemacht habe und ein Praktikum in Namibia, wo ich in Gemeinden gekommen bin, die kannten mich überhaupt nicht, aber die haben mich einfach als Glaubensbruder sofort aufgenommen und das fand ich schon erstaunlich. Also irgendwo erwartet man es auch, dass man aufgenommen wird, aber irgendwo ist es auch ein Riesenwunder, wenn du dann sofort ankommst und merkst, wir haben hier wirklich eine Basis in Jesus Christus und wir sind wirklich eine Familie. Ich habe hier eine Familie, obwohl ich noch nie da war. Das war auch sehr besonders und schön und prägend. Ich habe es eben schon gesagt, Gemeinschaft ist ja ein schillernder Begriff. Es ist eins der Top-Themen unter Christen und für viele auch wirklich positiv besetzt. Gleichzeitig gibt es aber auch gar nicht so wenige, die sind enttäuscht. Vielleicht, weil sie verletzt wurden oder weil sie Gemeinschaft auch in der Gemeinde als sehr oberflächlich erlebt haben. Der ein oder andere ist vielleicht sogar ein bisschen zynisch. und denkt sich, ach, lass mich doch mit diesem Thema in Ruhe. Die Christen reden viel von Gemeinschaft, aber wirklich passieren tut am Ende des Tages ja doch nichts. Wie kriege ich einen positiven Zugang zu dem ganzen Thema, vor allem, wenn ich gerade enttäuscht bin?
Nun, ich glaube, grundsätzlich müssen wir erstmal anerkennen, wir alle haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ja, von daher haben wir einen positiven Zugang, zumindest dahingehend, dass wir es uns im tiefsten Herzen wünschen. Weil Gemeinschaft irgendwo auch ein Grundbedürfnis ist. Nun haben aber eben tatsächlich viele bei Kirchen gar keine Positiverfahrung gemacht mit Gemeinschaft und sagen, Gemeinschaft erlebe ich viel mehr, zum Beispiel im Sportverein oder im Wanderclub oder beim Stammtisch oder wo auch immer. Und doch möchte ich, wenn du jetzt so enttäuscht bist von Gemeinschaft in Gemeinde, dir sagen, lass dich neu drauf ein. Gemeinden haben das Potenzial, eine Gemeinschaft ja, zu haben, zu erleben dann auch, die eine Tiefe hat, eine Breite hat, die die Welt nicht kennt und nicht kennen kann. Und deswegen mach dich bereit darauf, dich wieder neu darauf einzulassen und Gemeinden zu erleben. Und erkenne auch an, Gemeinden müssen auch wachsen. Gemeinden sind nicht von Anfang an perfekt darin. Und es ist auch unser Auftrag, uns mit einzubringen, damit die Gemeinschaft in der Gemeinde wirklich zu etwas Schönem und Besonderem wird. Und das fördern wir natürlich nicht, wenn wir da die ganze Zeit drüber schimpfen, dass die Gemeinschaft ja gar nicht gut ist, sondern dass wir eben auch anfangen, uns zu investieren, um Gemeinschaft dort zu bauen. Das braucht Zeit. Es wird auch Rückschläge geben, nicht, weil wir Sünder sind und in der Gemeinde es immer auch mit Sündern zu tun haben. Und auch weil der Teufel natürlich nicht will, dass die Gemeinde so attraktiv ist. Das heißt, er wird immer wieder auch versuchen, Störungen herbeizuführen. Und doch würde ich jeden ermutigen, lass dich mal drauf ein, lass dich wieder neu drauf ein. Du hast ohnehin die Sehnsucht und ich kann dir sagen, du wirst nie eine wirklich tiefe Gemeinschaft finden können in der Welt, wie sie die Gemeinde bieten kann, wenn sie es denn nach der Bibel auch tut.
Wir sprechen heute über die entscheidende Grundlage für eine christliche Gemeinschaft und die Autoren von Anziehende Gemeinschaft machen dazu ja gleich im ersten Kapitel eine sehr steile Aussage. Sie sagen, man braucht Gott nicht, um in einer Gemeinde Gemeinschaft zu entwickeln. Was meinen Sie damit?
Naja, Sie meinen damit, dass man Gemeinschaft natürlich auch in der Welt finden kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, manchmal ist das sogar leichter, als Gemeinschaft in der Gemeinde zu finden. In der Welt sammelt man sich um bestimmte Interessen herum oder eben in homogenen Gruppen. Da kommen Studenten zusammen, da kommt man nach Familienstand zusammen. Die Mütter von kleinen Kindern treffen sich am Spielplatz. Da entsteht Gemeinschaft mit ganz natürlichen, unmittelbaren Anknüpfungspunkten. Das ist erstmal einfacher, wenn man sich nach Familienstand, Alter, Berufsstand oder sonstigem gleichem Hobby trifft. In der Gemeinde kommen hingegen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Da gibt es nicht unbedingt gleich ganz natürliche Anknüpfungspunkte und deswegen ist erstmal der Aufbau von Gemeinschaft in der Gemeinde etwas schwieriger. Und doch haben wir in der Gemeinde natürlich auch etwas gemeinsam, das ist das Evangelium. So, und jetzt gibt es also zwei Dinge, die wir erleben können. Das eine ist, dass wir, weil es in der Gemeinde erst einmal schwieriger sein kann, Gemeinschaft zu haben, wir dann Gemeinde einfach so bauen, dass wir sie eigentlich entlang der typischen Gemeinschaftsgruppen der Welt aufbauen und einfach Gruppen haben, die sehr homogen sind, sodass man natürliche Anknüpfungspunkte hat. Dann kann man ein bisschen das kopieren, was die Welt auch hat. Das ist dann nicht besonders, aber es kann dann ähnlich schön sein wie das, was auch die Welt an Gemeinschaft zu bieten hat. Aber worum es den Autoren geht, ist zu sagen, es gibt auch noch ein ganz anderes Konzept, eine ganz andere Vision für Gemeinschaft als die der Welt, die wir dann manchmal auch in Gemeinden hineintragen. Und das ist eine gottgegebene Gemeinschaft, die wirklich auf dem Evangelium aufbaut. Und das ist dann das, wonach wir wirklich streben wollen. Also Evangeliumsgemeinschaft und nicht, wie die Autoren das nennen, eine Evangeliums-Plus-Gemeinschaft, wo wir quasi auf Grundlage des Evangeliums zusammenkommen, aber dann eigentlich den Plus-Faktor brauchen, das, was uns zusammenführt, um dann miteinander auch mit diesen natürlichen Anknüpfungspunkten Gemeinschaft erleben zu können.
Und der Plusfaktor wäre dann eben auch noch, das sind auch Eltern, die sind auch jung, die sind auch Geschäftsleute und das Evangelium bringt uns zusammen, aber wir machen da noch eine Gruppe, die eben sich dann nur aus einer speziellen Gruppe zusammensetzt innerhalb der Gemeinde.
Genau, das ist das, was Sie in dem Buch als Evangeliums-Plus-Gemeinschaft beschreiben. Ja, und das kommt vor und hat sicher auch eine Berechtigung. Aber wenn das alles ist, dann ist tatsächlich die Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde haben, sehr ähnlich zu allem anderen, was wir auch in der Welt finden können an Gemeinschaft.
Wenn wir das jetzt runterbrechen auf unsere Gemeinde, dann muss man ja sagen, also wir haben einige Gruppen und Angebote, die wären nach dieser Definition Evangeliums-Plus-Gemeinschaft. Wir haben zum Beispiel eine Jugend, da treffen sich viele junge Menschen in einer ganz ähnlichen Lebenssituation. Bei uns gibt es einen Seniorenkreis, wir haben Männer- und Frauenhauskreise, wir haben eine Eltern-Kind-Gruppe und manches mehr. Heißt es am Ende des Tages, das sollten wir eigentlich alles einstampfen, weil das Gottes Idee von Gemeinschaft eher behindert als fördert?
Nein, keinesfalls. Solche Gruppen haben durchaus ihre Berechtigung. Nur wenn diese Gruppen dann dazu führen, dass die gottgewollte Evangeliumsgemeinschaft gar nicht mehr stattfindet, wenn also diese Evangeliums-Plus-Gemeinschaften das andere verdrängen, dann haben wir tatsächlich ein Problem.
Das heißt also, wenn jemand sagt, ich habe gar keine Zeit mehr für eine andere Gemeinschaft, weil ich bin hier eigentlich gut aufgehoben in der Jugend oder im Seniorenkreis oder wo auch immer, dann haben wir ein Problem, wenn das also ausschließlich die Orte sind, wo Gemeinschaft stattfindet.
Genau, weil dann eben die Gemeinschaft eben nicht das Potenzial erreicht, das es eigentlich erreichen sollte als Evangeliumsgemeinschaft. Nämlich eben gerade diese Breite an Gemeinschaft, die über Grenzen, die wir in der Welt finden, hinweggeht und die Tiefe der Gemeinschaft, die gegründet ist in einer ganz tiefen Liebe füreinander, die Gott gegeben ist und die deshalb überhaupt nur möglich ist in einer christlichen Gemeinschaft.
Es geht also vor allem darum, dass die Gemeinschaft breiter und tiefer sein muss als das, was auch in der Welt gut möglich ist und ja auch gelebt wird, zum Beispiel im Verein oder in der Partei oder auch auf der Arbeit. Warum ist Gott das so wichtig? Warum reicht es ihm nicht, wenn ich zum Beispiel als deutscher verheirateter Familienvater nur geistliche Gemeinschaft mit anderen deutschen verheirateten Familienvätern habe?
Weil die Gemeinschaft der Gemeinde nicht ein Selbstzweck ist. Es geht also nicht nur darum, ein natürliches Bedürfnis nach Gemeinschaft zu befriedigen. Gott hat mit der Gemeinschaft in der Gemeinde viel mehr vor. Es gibt zwei Bibelstellen, die da ganz besonders hilfreich sind. Eine hast du eingangs teilweise schon zitiert, Johannes 13, Vers 34 und 35. Da spricht Jesus ja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das ist der Vers 34. Wichtig hier, das Neue an dem Gebot ist nicht, dass da Liebe sein soll. Das war tatsächlich auch ein Gebot im Alten Testament, dass wir die anderen lieben sollen wie uns selbst. Ja? Aber hier nicht mehr wie uns selbst, sondern so wie Christus uns geliebt hat. Und er hat uns geliebt, damit wir auch einander lieb haben. Das heißt, seine Liebe befähigt uns nun zu einer Liebe. Ja, Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 5, dass wir von Christus zuerst geliebt wurden und seine Liebe durch den Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Diese aufopferungsvolle, selbstlose Liebe Jesu, die ist nun uns Christen gegeben durch den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und so sind wir befähigt, auch einander zu lieben. Und dann kommt Vers 35, Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, die Liebe untereinander ist jetzt ein Erkennungszeichen. Diese Tiefe der Gemeinschaft ist ein Erkennungszeichen der Gemeinde. Dadurch unterscheidet sich die Gemeinschaft der Gemeinde eben von allem, was die Welt kennt. Und es geht aber eben nicht nur um diese Tiefe, sondern auch um die Breite, darum, dass diese Liebe eben nicht nur in homogenen Gruppen bleibt, denn dann wird das auch noch gar nicht so sichtbar. Das wird die Welt noch schwer unterscheiden können, dass wir vielleicht eine andere Form von Liebe untereinander haben, in einem sehr homogenen Kreis, als die Welt das in einem ganz gleichen Kreis hätte. Das heißt, eine Leute aus einer Fußballmannschaft bekehren sich alle und die treffen sich beim Training auf dem Fußballplatz als Fußballmannschaft wie vorher auch und jetzt auch noch als Christen in der Gemeinde. Der Unterschied wird nicht so erkennbar sein für die anderen. Aber wenn sie sich dann auch mit Leuten treffen, die ganz anders sind, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben würde, dann wird es erst etwas, was wirklich zeugnishaft ist. Und davon schreibt Paulus zum Beispiel einen Epheserbrief, wenn er beschreibt, erst einmal, wie Gott uns gerettet hat aus Gnade allein, durch Glauben allein, das ist Epheser 2, 1 bis 10. Und dann beschreibt er, dass durch das Evangelium, durch die wirksame Gnade Gottes, Juden und Heiden, Gruppen, die sich vormals feindlich gegenüberstanden, zusammengekommen sind. Die Trennwand ist abgerissen. Und er erklärt dann im Fortgang, dass das wirklich das Geheimnis Christi ist, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung sind. und sagt, und das Ganze hat Gott jetzt gewirkt, hat jetzt Juden und Heiden zusammengebracht, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Hier sehen wir also, dass die Breite der Gemeinschaft, dass Menschen zusammenkommen, die in der Welt nichts miteinander zu tun haben, eben auch ein wesentlicher Aspekt ist, der zeugnishaft wirkt. Also sowohl die Tiefe, die Liebe, die einzigartig ist, weil sie Gott gegeben ist, und die Breite, Menschen unterschiedlicher Hintergründe kommen zusammen, soll zeugnishaft wirken. Gott hat mit Gemeinschaft also etwas vor. Er will, dass Menschen etwas über ihn und seine Liebe erkennen und über seine Weisheit und darüber, dass sein Evangelium alle Grenzen sprengt, die wir in der Welt haben. So, und das wird eben nur dann sichtbar, wenn wir keine Evagames Plus Gemeinschaften bauen, sondern wirklich eine Gemeinschaft leben, die über alle Grenzen hinweggeht.
Den Gedanken werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch vertiefen. Das macht ja auch das Buch. Die Tendenz ist ja aber in vielen Gemeinden und auch die Versuchung bei uns sicher, Gemeinschaft dann doch nach dem Kriterium gleich und gleich gesellt sich gern zu bauen. Warum ist es auch bei uns Christen so beliebt, wo wir es doch eigentlich besser wissen müssten?
Nun, weil wir uns oft, ich glaube, müssen wir ehrlich sagen, mehr um unsere Bedürfnisse und uns selbst drehen, als dass wir den Blick auf Gott richten und seinen Plan für Gemeinde. Den haben wir oft nicht so klar vor Augen. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist uns wahrscheinlich schon irgendwie klar. Aber dann kommen wir doch und wollen erstmal einfach Gemeinschaft für uns. Es geht uns um uns. Und wir verstehen gar nicht so sehr, dass Gott uns errettet hat, damit wir für ihn leben. Dass wir seine Idee umsetzen. Und dabei tatsächlich auch reich gesegnet werden durch die Gemeinschaft, die er dann stiftet. Aber die ist erstmal schwieriger. Und das müssen wir auch anerkennen, dass diese von Gott gegebene Gemeinschaft durchaus mehr Aufwand erst einmal braucht, mehr Mühe braucht, weil ich eben nicht sofort die ganz natürlichen Anknüpfungspunkte habe, sondern mich wirklich erst einmal auf ganz andere Menschen einlassen muss. Das ist erst einmal anstrengender, mühevoller. Es ist lohnenswert, aber oft sind wir gar nicht bereit, diese Anstrengung, diese Mühe auf uns zu nehmen und wollen einfach das, was leicht ist und natürlich kommt, und geben uns dann damit auch schnell zufrieden.
Wenn ich Leuten so zuhöre, wenn sie über Gemeinschaft reden, dann geht es bei dem Thema ja ganz oft darum, dass niemand übersehen wird und keiner alleine sein soll. Das ist ganz oft ein Riesenthema. Aber das Ziel kann man natürlich auch mit dem Evangeliums-Plus-Modell erreichen. Jeder hat da eine Gruppe, wo er sich am besten noch wohl und wertgeschätzt fühlt. Ich möchte dich nochmal fragen, weil das Buch ja so ein Modell doch sehr radikal in Frage stellt. Was steht auf dem Spiel, wenn jeder zwar eine passende Gruppe hat, aber diese Gruppe eben nach Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit der Mitglieder zusammengestellt ist? Also ähnliche Lebenssituation, ähnlicher Bildungshintergrund, Familiensituation, was auch immer. Aber keiner ist allein.
Ja, und das ist erst einmal ja ein sehr gutes Anliegen und auch ein legitimes Anliegen. Erstmal zu sehen, dass wir jeden irgendwie integriert bekommen. Und das ist da manchmal erstmal leichter, dass dann Leute, die ganz ähnlich sind wie diese Person, auf diese Person zugehen und sie erst einmal helfen, sich zu integrieren. Nur wir müssen eben anerkennen, wenn es dabei bleibt und nicht weiterführt hin zu einer übergreifenden Gemeinschaft, dann wird das Zeugnis der Gemeinde geschwächt. Und wir verpassen auch ganz viel. Denn Gott hat ja nicht einfach nur uns den Auftrag gegeben, eben diese andere Gemeinschaft zu leben. Einfach nur, weil er meint, das ist dann für ihn besser, aber für uns eigentlich viel schwieriger. So funktioniert das ja bei Gott gar nicht. Was Gott uns sagt, ist immer auch in letzter Instanz wirklich gut für uns, besser als das, was wir uns selber überlegen würden. Paulus macht das deutlich, und er schreibt inspiriert vom Heiligen Geist, das heißt, wir können sagen, Gott macht das durch sein Wort deutlich, zum Beispiel im 1. Korintherbrief in Kapitel 12, wo beschrieben wird, wie Gott jedem Christen durch seinen Geist bestimmte Gaben gegeben hat zum Nutzen aller. Und da kommen dann ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben zusammen und ergänzen einander. Und gerade dadurch wird eine Fülle und eine Tiefe sichtbar. Und das ist wunderbar. Auf einmal bekomme ich Lebensweisheit von Menschen, die viel älter sind. Ich bekomme Einblicke in das Weltgeschehen, in auch Gottes Wirken in Menschen und mit Menschen, die ich selber nie hätte, wenn ich mich nur in meinem kleinen Dunstkreis aufhalte. Ich bekomme vielleicht eine neue Vitalität im Glauben, die junge Leute oft dann dazu bringen können. Und so ist gerade die Ergänzung in der Vielfalt etwas, das uns total bereichert. Wie gesagt, anfänglich oft schwieriger, aber im Endeffekt viel, viel besser.
Lass uns noch auf unsere Gemeinde schauen. Ich denke, wir leben schon viel von dieser Evangeliumsgemeinschaft, aber es geht ja bei so einer Serie nicht darum, dass wir uns einfach selber bestätigen und gegenseitig versichern, wie super wir schon unterwegs sind. Da würden wir es uns dann wahrscheinlich doch zu einfach machen und dann könnte man sich so eine Serie auch sparen. Wo siehst du ganz konkret Wachstumspotenzial in unserer Gemeinde hin zu noch mehr Evangeliumsgemeinschaft?
Also erst einmal möchte ich auch sagen, ich glaube, wir haben tatsächlich gute Gemeinschaft und auch die Bereitschaft, uns zu investieren ineinander. Und da bin ich total dankbar für. Und ich möchte auch sagen, ich glaube, dass eben viele dieser Evangeliums-Plus-Gruppen durchaus eine Berechtigung haben, einen Wert haben. Also ich bin überhaupt kein Feind davon. Und übrigens, auch Jamie Dunlap schreibt ja in dem Buch, dass er gar nicht dagegen ist, sondern auch teilweise Teil, sogar Leiter solcher Gruppen war. Die haben ihren Wert. Ich glaube, die Herausforderung für uns muss sein, dass wir immer darauf achten, dass eben wir nicht sagen, das reicht mir und dann ziehe ich hier meine Grenze. Mein Gemeinschaftsbedürfnis ist erfüllt in meiner homogenen Gruppe, meiner Evangeliums-Plus-Gemeinschaft, sondern dass wir sagen, ich will eigentlich ganz bewusst aus dieser Gemeinschaft heraus Brücken bauen, dann auch hin zu anderen. Das heißt, keine Grenzen ziehen, sondern so einen diffusen Rand zu haben, wo es sich dann auch sehr vermischt. Und ich dann vielleicht sogar andere Menschen, die so sind wie ich, mit hineinnehmen kann, damit sie noch mehr auch erleben können, wie gut es ist, eben auch diese gruppenübergreifende Gemeinschaft zu erleben. Und ich glaube, da können wir manches noch besser machen. Und das beginnt, denke ich, damit, dass einfach unser Verständnis noch besser wird dafür, was Gott mit Gemeinschaft vorhat und wie bereichernd eine so von Gott gewollte Gemeinschaft dann noch ist. Ja, ich glaube, da denken wir oft noch viel zu sehr in der Kategorie, einfach genau jeden irgendwie mit hineinzunehmen und dann ist gut. Und so gut das ist, ich glaube, Gott hat eben mehr. Und wenn wir das noch mehr verstehen, wenn wir verstehen, wie Gott sich eben Gemeinschaft vorstellt, was er damit vorhat, dann glaube ich, kann das in unserer Gemeinschaft nochmal neue Kräfte freisetzen, uns bereit machen, uns noch mehr zu bemühen mit einem neuen Elan und einem neuen Fokus. Dann geht es eben nicht nur darum, wir wollen jeden integrieren, sondern dann geht es tatsächlich darum, wie können wir eine zeugnishafte Gemeinschaft sein, sodass die Welt um uns herum erkennt, hier ist was Besonderes, hier wirkt eine übernatürliche Kraft, die Kraft des Evangeliums. Das wäre mein Wunsch, dass das in der Gemeinde noch mehr geschieht. Wie gesagt, ich sehe schon ganz viel davon und bin auch sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, wir können noch weiter daran wachsen, vor allem, wenn wir in unserem Verständnis wachsen.
Ganz zum Schluss noch eine Frage zu den Buchautoren. Jamie Dunlap und Mark Dever, das sind ja beides US-Amerikaner. Brauchen wir denn immer Amis, die uns erklären, wie die Welt funktioniert und wie man Gemeinde baut?
Naja, erst einmal ist eigentlich nur Jamie Dunlap der Autor. Und dabei ist er einfach jemand, der erlebt und verstanden hat, was Gottes Wort über geistliche Gemeinschaft lehrt. Also unser letztendlicher Lehrer bleibt Gott. Erlebt hat Jamie Dunlap das in der Gemeinde, in der Mark Dever schon seit vielen, vielen Jahren als Pastor dient, in der Gemeinde, in der ich auch relativ lange sein durfte. Die Gemeinde ist von Mark geprägt worden. Deswegen hat Jamie gesagt, eigentlich ist das, was ich hier niederschreibe, etwas, was ich erlebt habe in der Gemeinde, die von Mark geprägt wurde. Das heißt, viele Gedanken sind eigentlich Gedanken von Mark und Jamie schreibt es auf. Aber nochmal, es geht nicht um Jamie Dunlap oder um Mark Dever oder um amerikanische Autoren oder deutsche Autoren. Was wir brauchen, ist neben dem Blick in die Bibel hinein auch der Blick auf Vorbilder. Manche Dinge verstehen wir besser, wenn wir sie mal erlebt haben. Und die Gemeinde in D.C., in Washington D.C., die Capital Baptist Church, wo Mark Dever Pastor ist und wo Jamie Dunlap inzwischen auch zum Pastorenteam gehört, die ist in manchen Dingen einfach sehr vorbildlich. Und das Buch hilft uns jetzt einfach, auf dieses Vorbild zu schauen und das zu verbinden mit den theologischen Grundlagen, nämlich mit dem, was Gottes Wort letztendlich lehrt. Und hier bei uns in der Gemeinde, da lehren dann wir. Und da geht es also auch offensichtlich auch damit deutschen Lehrern. Und auch Jamie Dunlap und Mark Dever haben sich das ja nicht ausgedacht. Die haben das auch nur wieder gesehen und gehört. Und so läuft das weiter. Und deswegen ist die Nationalität nicht so entscheidend. Ist auch nicht so entscheidend, wer das wann wo aufgeschrieben hat. Und wer vielleicht vorher schon etwas geschrieben oder gelehrt hat, was dann die Leute wieder geprägt hat. Wichtig ist, dass wir biblische Ideen immer wieder neu entdecken. Immer besser verstehen, sodass wir immer mehr danach leben können. Und von daher ist meine Hoffnung, dass wir jetzt einfach hier auch einander diese Dinge lehren können, und zwar in Wort und Tat, so dass wir eben auch zum einen immer mehr verstehen können, was sagt Gott dazu. Und wenn das Buch uns eine Hilfe dazu ist, gut. Und wenn die Bibeltexte, die wir miteinander studieren, uns helfen, noch viel besser. Und dass wir dann eben auch die Möglichkeit haben, das zu erleben. vielleicht ganz praktisch hier in der Gemeinde und dann können wir einander da Vorbilder sein. Und vielleicht können wir als Gemeinde dann auch mit Gottes Hilfe wieder für andere auch Vorbilder sein, sodass man sich immer wieder auch aneinander orientieren kann und so immer mehr lernen kann, was ist eigentlich Gottes Idee. Wie gesagt, da hilft da manchmal eben neben der Bibel auch das Erleben. So, und wie gesagt, ich glaube, das hat die Gemeinde in DC sehr gut gemacht und deswegen bin ich dankbar für dieses Buch. Aber ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Amerika zu tun. Das ist eigentlich eine Wahrheit, die gilt für Gemeinden in der ganzen Welt. Und ich war tatsächlich auch in Gemeinden in ganz anderen Ländern und Kulturkreisen, in denen es sehr ähnlich aussah. Und deswegen weiß ich, das ist eben nichts Amerikanisches, sondern das ist was Biblisches.
Und Sie stellen ja die eigene Gemeinde auch wirklich nicht so ins Schaufenster, sondern es gibt manchmal Beispiele, aber im Kern geht es wirklich auch um die zentralen Bibelstellen zum Thema Gemeinschaft und wie man das anwenden kann. Und ich denke auch, Gott hat Nachfolger in allen Nationen eines Tages, noch nicht, aber das kommt. Und das sollte nicht die Kategorie sein, in der wir jetzt beurteilen, ob was gut ist oder schlecht. Aber ja, vielleicht gibt es ja in Zukunft noch mehr deutsche Autoren, die auch zu dem Thema schreiben, wer weiß. Für heute ist der Auftakt gemacht zu dieser Serie. Nächste Woche schauen wir uns das Thema übernatürliche Gemeinschaft noch ein bisschen genauer an. An unsere Hörer zum Schluss nochmal die Einladung, wenn du eine Frage hast zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Thema Gemeinschaft, dann schick sie uns gern. Du findest die Mailadresse in unserer Podcast-Beschreibung. Und diese Hauskreisserie begleiten wir auch mit thematisch passenden Predigten in unseren Gemeinschaftsgottesdiensten ab Sonntag, 14. Januar, jeden Sonntag um 18.30 Uhr sind die Gemeinschaftsgottesdienste hier in der FEG München Mitte. Deshalb die herzliche Einladung, wenn du hier in München und der Umgebung lebst, sei dabei. Das wird sicher hilfreich und ermutigend. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.